Die Philippine Madrigal Singers, sie treten mehrfach bei der Frankfurter Buchmesse auf. Die Philippinen sind das Ehrengastland. Live auf der Buchmesse in einem der Presseräume sitzt meine Kollegin Marina Wetzelmeier mit ihren Gästen. Und unter 0800 22 69 79 hat uns Herr Krämer erreicht. Willkommen, Herr Krämer.
Ja, schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass ich da dabei sein kann, ganz kurz. Philippinen sind natürlich hochinteressant vom kulturellen Aspekt. Viele Jahrhunderte war die katholische Kirche und die spanische Sprache ja extrem dominant dort. Und die Filipinos haben ja heute noch meistens spanische Nachnamen, wenn auch Vornamen. Meine Frage, die ich habe, ist, inwieweit noch vor allem die spanische Sprache einen Einfluss auch auf die Literatur auf den Philippinen ausübt. Gibt es noch einzelne Poeten, sage ich mal, die auch in Spanisch noch schreiben über Angelegenheiten, die die Philippinen betreffen, oder ist die Sprache mittlerweile vollkommen passé, wenn man so sagt? Das wäre es, ja.
Ja, vielen Dank, Herr Krämer. Ich darf die Frage gleich weitergeben nach Frankfurt.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Das führt auch zum philippinischen Nationalhelden oder einer der philippinischen Nationalhelden, der auch auf der Buchmesse, zumindest mit seinen Büchern, sehr präsent ist, José Rizal. Er hat 1887 und 1891 Romane veröffentlicht, die jetzt auch auf Deutsch verfügbar sind. Noli me tangere, rühr mich nicht an und El filibusterismo, die Rebellion, wo er gegen die damalige spanische Kolonialmacht anschreibt. Und José Rizal war auch viel in Europa, hat hier studiert, ist gereist und er wurde in Manila von den spanischen Kolonialherren hingerichtet wegen Anstiftung zur Rebellion. Und er hat nämlich seine Bücher in Spanisch geschrieben damals. Und ich möchte die Frage, wie es jetzt mit Spanisch aussieht, gerne an Sarge La Cuesta weitergeben und kurz auf Englisch übersetzen. The question was whether, because there's a long history of Spanish colonialism in the Philippines, is Spanish still relevant for literature today?
That's a very good question. And as they say, we spent 300 years in a convent, 50 years in Hollywood, because the Americans occupied us for 50 years after the Spanish. The real history is that the Spaniards did not teach our population Spanish so much because they did not see it as a way to control or indoctrinate the population. They, unlike the Americans who saw the American way of life as a way to colonize and dominate our culture, the Spaniards wanted to control our resources by using their network of priests, by using religion as a way to keep our people under control, under check. No? In other words, very little Spanish remains in our books. We do not write Spanish, we do not speak Spanish, and yet a large percentage of our language, no, even my name is Spanish. No? We are the only Asian country with Spanish names, and yet we do not speak Spanish. But it has worked itself into our language so much that our common words for tables, or chairs, for people are actually rooted in Spanish. So it is a different kind of cultural indoctrination. It's a deeper kind. No, it's not just teaching, but actually living the Spanish way. No, even the way we live life is kind of very Latin. You know, we like to say take siestas. We're late at every appointment, and we like to make jokes, and we like to eat. And even our dining is influenced by Spanish cuisine, no? And we love it. No, we love that kind of mixture in our cuisine, and we celebrate it as well.
Okay, es gibt in den Philippinen den Spruch, man lebte 300 Jahre im Kloster und 50 Jahre in Hollywood, in Anspielung darauf, dass man zuerst von den Spaniern kolonisiert wurde und dann eben von den USA. Die Bevölkerung lernte damals in der spanischen Kolonialzeit kein Spanisch. Also die spanischen Kolonialherren sahen da keine Notwendigkeit darin. Die Kontrolle wurde eher über die Priester und über die Religion ausgeübt. Das heißt, Spanisch ist in der Literatur, in der heutigen auch nicht präsent. Allerdings ist Spanisch sehr in der Sprache und auch im Lebensstil sehr ja, präsent. Es gibt spanische Namen. Herr La Cuesta hat selbst einen spanischen Nachnamen. Es gibt viele spanische Begriffe, beispielsweise für Sessel oder für Tisch oder für Auto, die auch in der Sprache Eingang gefunden haben. Das einzige asiatische Land, wo es diese spanischen Einflüsse gibt. Und auch eben in der Kultur, Herr La Cuesta hat auch von kultureller Indoktrination gesprochen und man hat einen gewissen Lebensstil übernommen. Man hält gern Siestas, man kommt zu Terminen vielleicht zu spät. Es sind auch einige Aspekte aus der spanischen Küche, die in die philippinische Küche eingeflossen sind. Und das, ja, feiert man dann doch oder findet man dann doch ganz gut. Aber in der Literatur spielt Spanisch keine Rolle.
Marina, darf ich da noch kurz nachfragen, wenn es um die Romane von José Rizal geht, die auf Spanisch geschrieben sind und von die aktuell immer noch im Lehrplan der Schulen stehen. Das heißt, sie werden gelesen, sie sind aktuell. In welcher Sprache denn?
In about the José Rizal and his books, they are still being read in school. In which language?
José Rizal's books are still read in school. In fact, they're required reading in high school and in college. At university, there is a required course on José Rizal and connected to Filipino culture. In terms of the language that it's read in so many languages, even comic books. No? In fact, when I was in high school, because I was too lazy, being a Filipino, I was too lazy to read it in English or in Tagalog. I read the comics, and I had a high grade reading it in comics, and they thought I read the book. And here I am, a writer. So you can succeed even while you're lazy. Usually in English or Filipino.
Okay, also die Bücher sind in Englisch oder in Filipino oder Tagalog erhältlich, aber auch in vielen anderen Sprachen übersetzt, aber es gibt auch Comics. Also Herr La Cuesta hat selbst in der Schule eher den Comic gelesen, weil er sagt von sich selbst, er war ein bisschen zu faul, das ganze Buch zu lesen. Aber jetzt ist er selbst Schriftsteller.
Ja, vielen Dank, Herr Krämer. Haben Sie noch eine Frage dazu?
Nein, habe ich keine mehr. Vielen Dank,
super.
Hochinteressant. Danke.
Danke Ihnen. Ein E-Mail hat uns erreicht von Hemmer Fuchs. Die schreibt, meines Wissens gibt es im Land beträchtliche Arbeitsmigration ins Ausland. Auch Österreich, Oberösterreich aktuell bemüht sich, philippinische Diplom-Krankenpflegerinnen oder Altenpfleger anzuwerben. Ich stelle mir das schwierig vor, vor allem auch für die zu Hause gebliebenen Familien. Wie stehen Sie dazu? Wird es im Land eher als Chance oder als eine Art neuen Kolonialismus gesehen? Gibt es schon Literatur, die sich mit dem Thema beschäftigt?
Ja, danke für die Frage, Frau Kerstin Rexroth.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist eine schwierige Frage, weil es ist so, dass es ist Chance und zuerst ist es auf jeden Fall eine Chance, mehr Geld zu verdienen. Und es ist andererseits natürlich lässt man dann auch die Liebenden zu Hause. Und das ist natürlich auch schwierig für die. Vor allem gehen die Krankenpflegerinnen alleine nämlich. Und das ist, die lassen wirklich ihre Kinder dort. Es ist interessant, dass Sie die Frage stellen, weil ich habe erst vor 2 Tagen ein Theaterstück gesehen, ein philippinisch-deutsches Theaterstück, das heißt Nobody's Home. Und da haben sie mal gezeigt, wie es ist für die Filipinos, hier in die deutschsprachigen Länder zu kommen, ganz allein. Und wie es ist, ein Familienleben zu führen über Instagram, über irgendwelche Videotelefoniereien. Und es ist so schwer, weil man sieht auf einmal die andere Seite, wie sehr sie leiden. Und trotzdem aber andere Menschen helfen und als Krankenschwesterin dann arbeiten.
Maybe Mr. La Cuesta, you want to add something to the question about OFWs. OFW ist ein gängiger Begriff, bedeutet Overseas Filipino Workers, also Filipinos, die im Ausland arbeiten. And is there literature about OFWs?
There are, I think, about 10 million OFWs right now all over the world. The Filipino diaspora is one of the largest diasporas in history. And I should say that the story of our diaspora, of Filipinos who are not at home, but who miss home, that is the Filipino story of the moment. And when I say the moment, probably of the last 50 to 60 years. And for as long as there are problems in our, the economic problems in our country, that will continue. But the interesting part of that story is that these OFWs are the ones who love home the most. You know, they want to come home. And when they come home, they make home a brighter place because of their presence. They're not one to escape, to fly away and not come back. They always come back. So that is our story. And we have a responsibility to write it. And they have a responsibility to show to the world, you know, what a true Filipino is.
Es gibt rund 10 Millionen Filipinos und Filipinas im Ausland, eine der weltweit größten Diasporas. Und aktuell ist es die Geschichte über die Philippinen mehr eine Geschichte über die Filipinos im Ausland, die ihr Zuhause vermissen. Und er beschreibt auch eine Tradition, wenn dann die Auslandsfilipinos in die Philippinen zurückkehren, ihre Familien und Angehörigen besuchen, Freunde besuchen, dann kommt man immer mit Geschenken nach Hause. Das ist auch etwas, was das Tradition hat. And I think there's also a lot of literature being produced in the diaspora. Also es gibt ja auch viel Literatur, die dann zum Beispiel in den USA entsteht oder auch hier in Europa.
Yes, that's correct. No, in fact, not just literature, but also cinema. No? And that's a very recent phenomenon. And it shows the advancement of the OFW. In the early 70s, the OFWs were mostly laborers, you know, they would work in factories and they would work in construction. But now, and not that was a bad thing, but now we have overseas Filipinos who are nurses, who are teachers, who are professors. They're very well educated and they're professionals. Now, I'm so happy that they get to tell their own story, you know, and all the nuances of that story, which makes their story so important and which makes the fact that they're able to tell their own story and not anybody else to tell them, to tell that story, so important as well.
Ergänzend dazu, Jessica Safra ist auch eine philippinische Autorin, die hier in Deutschland ist, nicht nur in Frankfurt. Es gibt übrigens auch außerhalb von Frankfurt einige Literaturveranstaltungen, Literatur- und Kulturhäuser, die zum Thema der Frankfurter Buchmesse, zum Ehrengastland, da auch Veranstaltungen haben. Und Jessica Safra war beispielsweise Anfang der Woche in Bonn bei einer Veranstaltung und sie hat gesagt, es ist erstaunlich, wie wenig die Menschen hierzulande über die Philippinen wissen. Viele glauben natürlich aufgrund der Migrationsgeschichte hierzulande, dass Filipinos hauptsächlich Krankenschwestern sind oder Haushälterinnen. In den USA waren auch Filipinos vor allem Arbeiterinnen, Arbeiter, aber auch viele Professorinnen, Professoren. Kino ist auch ein wichtiges Thema, Filmemacherinnen. Und Herr Lacuesta findet es sehr wichtig, dass diese vielen Geschichten erzählt werden, dass die Personen mit unterschiedlichsten Hintergründen die Möglichkeit haben, ihre Geschichten zu erzählen aus der Diaspora, die eine immer größere Bedeutung hat, auch in der Literatur und im Film.
Dazu ist auch soeben ein Fachbuch erschienen, an dem du mitgeschrieben hast, Marina, Common Diversities Teil 2. Und da stellt man sich genau diese Frage und analysiert die, was bedeutet es, zwischen Kulturen über Grenzen hinweg und in Gemeinschaften auf der ganzen Welt aufzuwachsen. Wie sich das in der Literatur niederschlägt, sicher sehr differenziert.
Ja, also das erwähnte Buch ist quasi der zweite Band schon und ein Versuch, erstmals im deutschsprachigen Raum und in Europa Geschichten erzählen, auch von Personen aus der zweiten Generation, die hier geboren und aufgewachsen sind. Es geht viel um die Frage der Identität, geht aber auch viel um die Sprache. Viele sind hier aufgewachsen, ohne eine philippinische Sprache gelernt zu haben oder zu können. Und ich glaube, dass Frau Kerstin Rexroth da auch viel dazu erzählen kann. Sie hat nämlich in diesem erwähnten Band auch einen Beitrag geschrieben.
Ja, so absolut. Also ich, als ich gefragt worden bin, ob ich da mitschreiben möchte, ich habe mich wahnsinnig geehrt gefühlt. Also wir sind, glaube ich, insgesamt 26 Autoren und jeder hatte die Chance oder hat die Chance genutzt, aus seiner Perspektive zwei Kulturen oder auch ein Fachthema auszusuchen. Und ich fand das toll, weil dass es dieses Buch gibt oder schon das zweite Buch gibt, ist einfach auch eine Chance. Hätte mir das sozusagen vor 20 Jahren selber gewünscht, weil ich weiß noch ganz genau, wie schwierig das war, auch für mich, gerade aus dem Teenie-Alter raus. Und so, wer bin ich und wie viele? Und in zwei Kulturen muss ich mich entscheiden, ja oder nein? Oder, und das sind so viele Fragen auf dem Weg, erwachsen zu werden, rauszufinden, ist man philippinisch oder ist man deutsch? Muss man sich entscheiden? Und da bin ich für das erste Buch schon sehr dankbar, was ich wirklich, ich habe das wirklich in einem komplett durchgelesen, weil ich die Geschichten sehr schön fand. Und jetzt im zweiten Buch dabei sein zu dürfen, ist für mich eine absolute Ehre, vor allem auch, weil es natürlich hier seine Premiere auf der Buchmesse haben wird. Und ich bin einfach nur dankbar. Und ich erzähle zum Beispiel, wenn ich das kurz erwähnen darf, ich erzähle den Weg eines Filmemachers. Wie entsteht ein Film? Und dabei auch seine Identität zu finden und dadurch auch dann mit den ethnischen Völkern in Verbindung zu treten und ein bisschen mehr und mehr die Mythologie kennenzulernen. Und das ist natürlich in jedem verschiedenen Volk ganz anders, weil es gibt nichts Geschriebenes. Das ist das Interessante. Viele von diesen ethnischen Völkern haben nichts auf Papier geschrieben, weil es wird nur weitergegeben. Denn sonst verfestigt sich etwas und es bleibt statisch. Und es soll aber nicht statisch bleiben. Also so, es darf nichts irgendwie, es muss immer fließend sein. Identität ist fließend.
Philippinen im Spiegel der Literatur sind heute Thema in Punkt 1. Marina Wetzelmeier ist mit ihren Gästen live auf der Frankfurter Buchmesse. Die Philippinen sind das Ehrengastland der heurigen Messe. Und Frau Reichenberger hat uns geschrieben an punkt1@orf.at. Als Ärztin weiß ich, dass bereits vor 40, 50 Jahren in Wiener Krankenhäusern junge philippinische Schwestern gearbeitet haben. Viele von ihnen haben dann Österreicher geheiratet und blieben hier. Marina, wir hören jetzt noch ein Stück Musik, die Moro Beats, philippinischer Hip-Hop der Gegenwart.
Genau, und die Moro Beats, die treten auch mehrfach hier auf der Buchmesse auf und die kommen ursprünglich aus Mindanao, dem Süden der Philippinen, und daher auch der Name Moro Beats.